Abend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank für den schönen Empfang, das tut nochmal gut. 4 Wochen vor einer spannenden Bundestagswahl scheint plötzlich alles möglich. Die Prozentzahlen der Umfragen, die geben das her. Was aber beeinflusst die Entscheidung der Wähler auf den entscheidenden letzten Metern? Und da setzt sich ein Thema auf die Tagesordnung, das wir eigentlich schon abgehakt glaubten.
Diese Woche das Thema bei der Hart aber fair Deutschlandreise: Corona. Brigitte Büscher vor Ort auf den Marktplätzen in Naumburg in Sachsen-Anhalt, in Aachen in Nordrhein-Westfalen und im bayerischen Neuburg an der Donau.
Wir haben uns auch deswegen impfen lassen, weil wir finden, wir müssen auch an die ganze Gesellschaft denken.
Warum die Geimpften sich nicht mehr testen lassen müssen, obwohl sie weiterhin ein Virus übertragen können?
Schon mit Testen, mit Spritzen, ich finde es toll. Ich lasse mich auch nicht impfen.
Wir werden mit dieser ganzen Corona-Geschichte einfach leben müssen.
Überhaupt mit den Urlaubern. Weil die fahren einfach weg, scheißen sich nichts, ob sie krank nach Hause kommen, die anderen anstecken.
Wir kriegen das Virus sowieso nicht weg.
Aber wie weiter dann in der Corona-Krise kommt, doch noch ein Lockdown oder sogar die Impfpflicht? Quer durch Deutschland haben wir die Fragen der Menschen zur Corona-Krise gesammelt und auch dazu, was sich jetzt ändern muss. Und diese Politiker und Experten stehen jetzt Rede und Antwort.
Jens Spahn, CDU-Bundesgesundheitsminister. Volker Wissing, FDP-Generalsekretär. Janine Wissler, Parteivorsitzende Die Linke. Melanie Amann, Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros. Cihan Çelik, Oberarzt auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt.
Ja, das ist unsere Runde heute Abend. Steigen wir gleich ein. Mal schnell zum Corona-Test um die Ecke. Kostet ja nichts, wird gerne genommen, ist auch gut für die Corona-Bekämpfung. Dient aber auch für Impfunwillige so als Ausrede. Ich lasse mich ja testen. Sollte man das wirklich ändern? Ein Thema, das die Menschen auf unserer Bürgerreise beschäftigt hat.
Corona-Schnelltests kostenlos. Damit ist ab dem 11. Oktober Schluss. Dadurch steigt der Druck auf Ungeimpfte, die den Test von da an aus eigener Tasche bezahlen müssen.
Wir sind geimpft, der Mann und ich. Und an und für sich, denke ich mal, wer sich nicht impfen lassen kann, aus gesundheitlichen Gründen, der bekommt eh kostenfrei. Und die anderen müssen sich entweder zurücknehmen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssen sich entweder zurücknehmen oder einen Test impfen.
In unserer schnelllebigen Welt wollen Kunden so einfach wie...
Es gibt Leute, die haben einfach ihre Gründe, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Muss man auch akzeptieren. Ich verstehe es nicht, aber dann bringen sie sich selber in Gefahr. Und wenn sie dann noch so bestrafen, indem man sagt, okay, dann müsst ihr eure Tests selber zahlen.
Ja, bestrafen ist ein hartes Wort, aber warum eigentlich nicht Druck ausüben mit selber zahlen? Was ist falsch daran, wenn es am Ende der Impfquote dient?
Fragen Sie jetzt mich? Mhm. Na, ich bin ja dafür, dass es kostenpflichtig wird ab dem 11. Oktober. Warum? Weil eben tatsächlich, also ich will noch mal einen Schritt vielleicht vorneweg gehen. Seit März haben wir diese kostenlosen Bürgertests. Die haben auch mitgeholfen, die dritte Welle zu brechen. Die haben einen Unterschied gemacht, einfach weil wir viel Sicherheit geben konnten in Alltagssituationen für viele. Aber diese Sicherheit geben jetzt eben vor allem die Impfungen. Mehr als 3 von 4 Erwachsene haben sich für eine Impfung entschieden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, diese Tests kosten viel. Also wir haben schon über 3 Milliarden Euro seit März für die Tests ausgegeben. Die sind ja nicht kostenlos, irgendjemand muss sie bezahlen. Und der Steuerzahler zahlt sie natürlich. Und deswegen sagen wir, in den Bereichen, wo man nicht sein muss, also in der Schule bleibt der Test kostenlos, auf Arbeit bleibt der Test kostenlos, im Gesundheitswesen, auch wenn man in der Pflegeeinrichtung die Angehörigen besucht, bleibt der Test kostenlos. Aber in den anderen Bereichen, wo es dann auch um private Fragen geht, Restaurantbesuch, warum sollen die anderen für jemanden zahlen, der sich doch gleichzeitig hätte auch impfen lassen können?
Herr Wissing, Sie haben diese kostenpflichtigen Tests als Impfpflicht durch die Hintertür kritisiert. Selbst wenn das so ist, die gleiche Frage, die ich gerade in Spahn gestellt habe, was ist so schlimm daran, wenn es der Impfquote dient?
Also zunächst einmal sind diese Tests ja ein Teil der Sicherheit. Und die Frage stellt sich, warum gerade jetzt, zu Beginn des Winters, eine Hürde zum Testen aufgebaut wird, nämlich die Kostenpflicht eingeführt wird. Ich halte das für den denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Bundesregierung sagt einerseits, die Risiken steigen zum Winter wieder an. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt schafft man oder führt man die Kostenpflicht der Tests ein und nimmt damit ein Stück Sicherheit weg. Denn wenn weniger Tests durchgeführt werden, das wird ja die Folge sein, haben wir weniger Transparenz des Infektionsgeschehens. Was daran gut sein soll, erschließt sich mir nicht
bei der Pandemie. Ich bin verwirrt. Ich habe die FDP jetzt nicht als Kontrollfreaks erlebt, sondern eher als Liberale, als eine Partei, die den Bürgern möglichst viel Freiheit gibt. Also wenn sich jemand frei gegen eine Impfung entscheidet, wenn er sich deshalb testen lassen muss, warum sollen die Geimpften dann auch noch diesen Test bezahlen?
Wir wollten diese Tests sehr früh schon haben, weil sie eben auch einen Teil Freiheit bedeuten. Ein Test bedeutet ja die Möglichkeit der Teilhabe. Und ich fand das Argument der Bürgerin sehr gut zu sagen, wir wollen die Gesellschaft nicht spalten, sondern wir wollen die Pandemie gemeinsam bekämpfen. Ich glaube, dass die Kostenfreiheit nicht auf Dauer bestehen kann. Ich glaube aber auch, dass der Zeitpunkt ein denkbar ungünstiger ist, um die Kostenpflicht einzuführen.
Darf ich übrigens noch mal einmal sagen, wofür man dann überhaupt noch Tests brauchen wird? Ich meine, das ist ja der eigentliche Punkt. Wir reden ja über 3G, geimpft, genesen, getestet im Innenraum, wenn es um die Gastronomie geht, den Restaurantbesuch, die Veranstaltung, möglicherweise das Stadion. Und das sind jetzt Bereiche, wo ich schon finde, wenn man sich dafür entscheidet, dahin zu gehen, geht es darum, dass da eine Sicherheit ist, dass man die anderen nicht mit in Gefahr bringt. Das ist ja auch Freiheit, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auf die anderen. Und dann ist eben geimpft, genesen und getestet das Mittel der Wahl. Und es ist schon die Frage, warum sollen jetzt für den Restaurantbesuch denn auf Dauer alle anderen mitbezahlen? Ich sage noch einmal, die Impfung ist kostenlos, sie bleibt auch kostenlos, sie ist für jeden angeboten. Ist eine freie, eine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber wie so viele Entscheidungen im Leben ist es eine Entscheidung, die auch andere mit betrifft. Und wenn jemand aus welchem Grund auch immer sagt, ich will mich nicht impfen lassen, aber trotzdem im Restaurant mit dabei sein, dann finde ich, muss man das Stück Sicherheit, das die Impfung nicht bringt, dann eben anders bringen.
Herr Spahn, und dafür ist der Tester. Sie haben eine interessante Koalition in dieser Frage gegen sich. Ich habe ja am Anfang gesagt, alles scheint hier möglich bei der Wahl, aber auch schon heute Abend. Frau Wissler, ich weiß, dass auch Sie es falsch finden, dass die Tests demnächst bezahlt werden sollen. Also, Frau Wissler, an der Seite von Herrn Wissing, wie begründen Sie denn Ihre Haltung?
Ja, wir denken, dass es notwendig ist, so viel wie möglich zu testen. Jetzt gerade mit dem nahenden Herbst, dem nahenden Winter, wo wieder mehr auch im Innenbereich stattfindet. Und wir haben ja jetzt über Monate hinweg eine Testinfrastruktur aufgebaut. Und ich befürchte, dass die deutlich zurückgehen wird, und die geht jetzt schon zurück, wenn es die kostenfreien Tests nicht mehr gibt. Und das bedeutet dann eben auch, dass das Testangebot für Menschen, die eigentlich noch ein Recht haben auf eine kostenfreie Impfung, weniger wird. Wenn man sich heute umschaut im ländlichen Raum, da haben schon Testzentren geschlossen, da gibt es weniger Angebote. Und ich werbe sehr dafür, dass sich jeder impfen lässt. Aber jemand, der nicht geimpft ist, wird seine schwangere Kollegin zum Beispiel oder die ungeimpften Kinder, das Risiko ist geringer, wenn er zumindest sich testen lässt. Und da würde ich sagen, keine Hürden und keine Kostenpflicht einführen, sondern testen. Ja, das kostet Geld, aber ich denke, angesichts der Kosten für diese Pandemie, glaube ich, ist das Testen wirklich ein sinnvolles Instrument, was uns ja auch ermöglicht, einen Überblick darüber zu behalten, wie hoch die Inzidenz ist. Und als letztes, auch Geimpfte, wissen wir ja, können die Delta-Variante übertragen. Das heißt also, auch für die ist es sinnvoll, ein Testangebot vorzuhalten, wenn sich zum Beispiel jemand, der geimpft ist, mit einer schwangeren Freundin trifft oder mit Kindern zu tun.
Frau Ammann, wie erklären Sie sich diese seltene Übereinstimmung zwischen FDP und der Linkspartei? Ist das eine reine Sachfrage?
Nein, ich glaube, das ist keine Sachfrage. Ich glaube, dass in beiden Fällen auch die Angst davor, in den Verdacht zu geraten, dass man Druck ausüben will auf Leute. Und das ist ein komisches Verhältnis zum Liberalismus, finde ich, also sowohl von Ihnen als auch von Ihnen. Also diese Vorstellung, dass...
Frau Wissler hat ein sehr spezielles Verhältnis zum Liberalismus per se.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja diese Vorstellung zu sagen, ich darf mich frei entscheiden, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Und es entsteht keine Folge daraus. Also es soll keinerlei Druck ausgeübt werden. Es soll keinerlei, auch nur im Ansatz, negative Konsequenzen geben, wenn sich jemand nicht impfen lässt. Und dass aber diese Entscheidung, diese Freiheit, sich gegen die Impfung zu entscheiden, eine negative Folge für uns alle hat, das hat ja auch eine Frau da im Einspieler gesagt, dass das eben gegenüber der Gesellschaft auch ein bisschen eine dreckige Nummer ist, dass man sagt, ich entziehe mich da und möchte gerne mein eigenes Ding machen. Da habe ich das Gefühl, dass beide hier sozusagen diese unbequeme Wahrheit, dass man da dann eben auch mal ein bisschen mehr für zahlen muss.
Darf ich mal mal gerade Brigitte Büscher ins Spiel bringen. Wir gehen vor der Sendung schon mal so durch, was da so angelaufen ist. Und ich habe da einen Satz, ist mir hängen geblieben, weil es eine drastische Formulierung ist, dass nur wenige Politiker einen Arsch in der Hose haben, mit so einer Impfpflicht durch die Hintertür oder wie auch immer um die Ecke zu kommen. Findest du das so schnell?
Ich finde den. Sekunde. Ja?
Boah, bist du schnell.
Ja, Arsch in der Hose, das kann man sich gut merken. So, wo haben wir ihn denn? Da. Jetzt müssen nur noch die Kollegen einmal hinten auf Abfahren drücken. Also ich lese ihn einfach schon mal vor. Da ist er, Matthias Fuchs ist nämlich. Er sagt, man nutzt als Werkzeug Ethikrat und Wirte, damit eine Impfpflicht durch die Hintertür geschieht. Warum hat die Politik keinen Arsch in der Hose? Geht es denen nur um die WählerInnen oder auch mal um den Menschen an sich?
Das, was Sie mit vornehmeren Worten gesagt haben, Frau Ammann, trifft hier auf eine Zuschauermeinung. Kann man das so zugespitzt sagen? Braucht es Mut dafür, so etwas durchzusetzen? Entweder indirekt, indem man etwas bezahlen lässt und damit Druck ausübt. Über die Impfpflicht, also per Gesetz, reden wir gleich noch.
Ja, ich finde, es gehört sehr viel Mut dazu. Ich kann auch verstehen, warum die beiden das nicht möchten. Ich finde, es gehört Mut dazu, diese mittelbaren Instrumente sozusagen zu nutzen, um die Leute zum Impfen zu
bringen. Also Spahn hat den Mut.
Ich würde sagen, er hat in dem Fall mehr Mut als die beiden. Also ich finde, man kann ja auch mit der Bratwurst erstmal anfangen und sagen, wir geben dir was, wenn du dich impfen lässt. Aber es gibt nun eine große Zahl von Leuten, bei denen das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirkt. Und was macht man mit denen? Also dass man da sagt, man denkt auch an die Geimpften, die ihre Freiheiten zurückbekommen wollen und die wirklich umfassend auch das genießen wollen, dass sie diesen Impfstoff sich haben geben lassen und keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen oder noch eine sehr geringe Gefahr. Ich finde, es geht auch darum, die zu belohnen. Also ich würde das nicht immer nur als Einschränkung für die Ungeimpften sehen, sondern vor allem als Freiheit für die Geimpften.
Herr Spahn muss erstmal den Schock verdauen, von Ihnen gelobt zu werden, Herr Dr. Celik.
Komme ich mit klar.
Herr Dr. Celik.
Warten wir mal ab, wie es noch weitergeht.
Sie sind heute derjenige, der morgen früh wieder sehr früh bei der Visite ist in Darmstadt auf Ihrer Intensivstation Covid. Der Druck auf Nicht-Geimpfte steigt. Und man merkt das ja auch, die Gesellschaft sagt immer deutlicher, wir nehmen keine Rücksicht mehr auf euch, die ihr euch nicht impfen lassen wollt. Wie finden Sie das als Arzt, der ja gerade jetzt immer mehr Nicht-Geimpfte auch behandeln muss, sieht auf seiner Intensivstation?
Also natürlich müssen wir gegenseitig weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen. Und ich glaube, gerade der Akt, sich impfen zu lassen, da hat man schon mal seine Schuldigkeit an die Gemeinschaft mal getan. Da hat man sich selbst aus dem Geschehen, dem Pandemiegeschehen zu einem relevanten Teil doch rausgenommen. Wir wissen mittlerweile alle, dass auch Geimpfte sich infizieren können und das auch weitertragen können. Aber das muss man immer dazu sagen, das muss man einordnen, das ist sehr viel seltener. Und zwar an Real-World-Daten sehr viel seltener. Da rede ich jetzt nicht von CT-Werten von Geimpften, sondern man kann ja wirklich...
CT-Werte, also Viren.
Das ist die Viruslast, die man messen kann. Da gibt es immer wieder neue Studien, die auch die Menschen verwirren, wenn sie nicht das richtig einordnen können. Also nochmal jetzt auch in der ARD im Abendprogramm gesagt, ja, Geimpfte können sich auch infizieren und können das Virus auch weitertragen, aber dennoch sehr viel seltener, als es Ungeimpfte tun. Und auch die Argumente von Frau Wissler und Herr Wissing sind auch sehr interessant, was das kostenlose Testen angeht. Wir reden ja von diesen Corona-Schnelltestzentren, die dafür gemacht sind, asymptomatische Menschen zu testen, damit sie mehr Freiheiten genießen. Zur Falldetektion bei Covid-Symptomatik tragen die gar nicht so viel bei. Das sind immer noch kostenlose Tests. Wenn man Symptome hat, kann man immer noch zum Arzt gehen und sich kostenlos testen lassen. Und auch die Selbsttests zu einem sehr günstigen Preis stehen ja zur Verfügung. Aber diese Corona-Schnelltestcenter, die es gibt und die sehr viel Geld kosten, die sind ja in erster Linie dafür da, dass man wieder ins Restaurant gehen kann, einen Kinobesuch machen kann. Aber es ist aufgefallen in der Auswertung, dass da sehr wenige positive Tests darunter waren. Und dementsprechend, glaube ich, kostet es viel, bringt es uns aber wenig. Und vor allem jetzt in der vierten Welle, wenn es auch die Mehrheit der Menschen auch geimpft sind, bringt es uns noch weniger.
Ich möchte Sie aber nicht entlassen. Ich frage noch mal, wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt hören, der eine traut sich, Druck indirekt oder direkt auszuüben, andere Seite der Politik sagt nein. Was sagen Sie als Arzt, wenn Sie jetzt am Bett stehen, teilweise auch bei beatmeten Patienten, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben?
Also Druck ausüben, das macht man ungern. Das ist so eine paternalistische Medizin. Man möchte den Patienten natürlich mit Argumenten überzeugen. Wenn er aber momentan zu uns auf die Covid-Station kommt, ist das meistens schon zu spät. Für diesen Patienten zumindest. Aber meistens gibt es ja noch Angehörige und da motivieren wir schon. Und da haben wir vor uns den Patienten mit den besten Argumenten, der mit einem schweren Verlauf bei uns ist, dass der Rest der Familie sich impfen lassen sollte. Druck ist so ein Mittel, das ist nicht schön. Und ich muss aber sagen, in Realität sind die meisten Patienten momentan nicht überzeugte Impfgegner, sondern Menschen, die einfach nicht dazu gekommen sind. Sie sind unorganisiert oder waren noch im Urlaub, haben die Prioritäten anders eingeordnet. Ich glaube, mit Motivation und Aufklärung. Und Motivation ist vielleicht ein anderes Wort für Druck in diesem Zusammenhang, aber ich glaube, da ist noch mehr zu erreichen.
Ich finde übrigens, wenn ich das sagen darf, weil Sie das hier so fragen, nach dem Motto, was denkt man als Arzt oder auch als Bürger, wenn jemand ungeimpft dann Covid-19-Intensivpatient ist. Ich finde, eine Stärke unseres Gesundheitssystems ist eben, dass wir nicht fragen, warum jemand krank ist, sondern jeder bekommt die Behandlung, die er braucht, um wieder gesund zu werden. Deswegen möchte ich die Debatte auch gar nicht sozusagen ans Intensivbett verlagern, sondern nach vorne in der Frage, wenn jeder noch entscheiden kann und soll. Also dass diese Frage nicht gestellt wird, das gibt es ja auch diese Vorschläge. Nee, man soll unterschreiben, dass man dann auf die Intensivbehandlung verzichtet oder sonst, halte ich alles für ehrlicherweise Quatsch. Jedenfalls für das Solidarsystem Krankenversicherung, für das ich auch seit vielen Jahren kämpfe.
Sie würden
sich
auf den Vorwurf nicht anziehen, aber, Entschuldigung, was die Bürgerin gesagt hat, die ja gesagt hat, nee, das trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei, man sollte jetzt auch noch nicht bestrafen, indem man die Leute noch zahlen.
Nee, das ist ja der Teil vorher. Das sind also nicht auf Intensivstationen die Debatte führen, sondern vorher.
Und
das ist ein schmaler Grat, den erlebe ich gerade auch in vielen Veranstaltungen, in den Diskussionen. Es passiert ja gerade was bei Geimpften, Nicht-Geimpften. In jeder Familie, auf Arbeit, in der Nachbarschaft. Es wird auch mal kontrovers. Und wir müssen gerade sehr aufpassen, dass aus Spannungen, die da sind, nicht Spaltungen werden. So deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht für eine verpflichtende Impfung. Weil ich glaube, das ist dann der Schritt zu viel, wo wir dann große Teile dann doch verlieren, wo es gar nicht mehr um das Impfen geht, um die Frage, warum eigentlich, sondern dann entsteht so ein Reflex und so eine Spaltung in der Gesellschaft. Und diesen Grad zu halten und zu finden, wie wir schon den Unterschied deutlich machen, wer sich für eine Impfung entscheidet, macht das nicht nur, um sich zu schützen, auch um andere zu schützen. Freiheit heißt nicht, jeder macht, was er will, sondern auch mal eine Verantwortung für die anderen mit. Und gleichzeitig aber es zusammenzuhalten, auch mit denjenigen, die sich anders entscheiden. Das ist der Grad, der, finde ich, bis hierhin ganz gut gelungen ist. Aber wir merken, da ist was in Bewegung in der Gesellschaft, in jeder Familie. Und das versuchen wir, das versuche ich jedenfalls, auch zu
analysieren. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, ob dieses Versprechen hält bis nach der Wahl, dass es keine Impfpflicht auch noch nicht mal für einzelne Berufsgruppen geben wird. Also man weiß ja jetzt nicht, ob Sie dieses Amt noch mal haben werden, aber ob ein künftiger Gesundheitsminister oder eine künftige Gesundheitsministerin ausschließen kann sozusagen oder nicht in der Lage sein wird, eine Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen.
Nehmen Sie sich das mal auf den Merkzettel. Wir haben nachher einen Menschen, der für Pflegende verantwortlich ist, der fordert genau das. Kommen wir später zu.
Herr Plasser, zunächst einmal ist das schon ein wichtiger Punkt. Die Bundesregierung hat der Gesellschaft gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Dann darf es auch keine mittelbare Impfpflicht geben. Das ist ja auch eine Frage. Was ich auch nicht teilen kann, Frau Amann, ist, dass Sie sagen, ein Druck ausüben sei liberal. Also das finde ich, ehrlich gesagt, eine mutige Äußerung. Ich finde, liberal
ist... Der Liberalismus heißt auch Verantwortung.
Nein, Liberalismus heißt nicht, die Menschen zu etwas zu zwingen, sondern Liberalismus heißt, die Menschen zur Verantwortung zu rufen. Das heißt, sie zu überzeugen, aber nicht Druck auszuüben.
Aber Liberalismus heißt doch nicht, dass...
Und ihr Argument zu sagen, die Geimpften wollen sich frei bewegen. Es geht ja nicht um die Geimpften, sondern es geht ja jetzt um diejenigen, die sich testen lassen wollen und dann eben Zugang haben wollen. Und das ist ja eine Verdrehung, wenn man sagt, nicht, hier geht es um die Freiheit der Geimpften. Die Geimpften haben ja die Freiheit. Was hier in Rede steht, ist ja die Unfreiheit der Menschen, die nicht geimpft sind und die plötzlich eine Kostenpflicht bekommen.
Also für einen Liberalen finde ich es erstaunlich, dass Sie den Steuerzahler jetzt da so außer Acht lassen. Es liegt doch der Steuerzahler immer so am Herzen. Das heißt, Sie wollen weiter, dass die Allgemeinheit dafür ausmacht.
Und dann muss man genau sehen, zu welchem Zeitpunkt führt man eine solche Kostenpflicht der Tests ein. Und einerseits zu sagen, die Tests sind ein Teil des Sicherheitskonzeptes und plötzlich sagt man, jetzt fangen wir aber an, aufs Geld zu gucken und dafür nehmen wir zusätzliche Risiken in Kauf. Das ist, glaube ich, nicht eine stringente Politik, vor allen Dingen nicht, wenn man zum gleichen Zeitpunkt die Verlängerung der epidemischen Lage im Bundestag beschließen lässt.
Ich finde viel spannender die Frage, wann Sie immer welche Argumente einführen. Ich erinnere noch sehr gut in der Debatte Ende April, da hat die FDP gesagt, es muss einen Unterschied machen, wer geimpft ist und wer genesen ist. Dafür braucht es eine klare Regelung. Geimpfte und Genesene dürfen bestimmten Beschränkungen nicht mehr unterliegen. Vicky Wissing vorneweg. Massive Kritik an der Bundesregierung. Genau. Macht endlich einen Unterschied für Geimpfte und Genesene. Wird der Unterschied für Geimpfte und Genesene gemacht? 3 Monate später? Argumentation, genau das Gegenteil. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie passen die Kritik auch der Lage an, damit es am Ende was zu kritisieren gibt. Aber der eigentliche Punkt, jetzt mal aus einer liberalen Position, und deswegen wundere ich mich ja, dass Frau Wissler eher eine Haltung hat, dass andere zahlen sollen für die Vorschläge, kenne ich ja. Aber dass man auf Dauer sagt, dass andere bezahlen sollen, wenn jemand sich gegen etwas entscheidet, das finde ich...
Ich weiß nicht, wer das sagt.
Nicht mit meinem, Sie haben das gerade
eben gesagt. Habe ich gerade eben nicht gesagt, sondern ich habe eben gesagt, dass die Tests nicht dauerhaft kostenlos sein können. Das ist klar. Die Frage ist, ob das der richtige Zeitpunkt ist, wenn die Bundeskanzlerin rumläuft und sagt, Achtung, Achtung, im Herbst wird es ganz schlimm. Und Sie gleichzeitig sagen als Gesundheitsminister, Tests machen wir jetzt kostenpflichtig, dann wird es weniger Tests geben. Das Infektionsgeschehen wird dann intransparenter, aber so what?
Nee.
Also das passt doch nicht zusammen.
Die Tests in der Schule bleiben kostenlos,
wir haben jetzt,
die Tests auf Arbeit bleiben kostenlos.
Eine besonders gefährliche oder riskante Situation.
An der Stelle drehen wir uns im Kreis.
Wir haben das nicht.
Herr Wissing, diese Runde haben wir eben schon gedreht. Sie sagen, der falsche Zeitpunkt, es kann nicht unendlich sein. Sie wollen damit jetzt aufhören. Wenn es um die Stringenz von Corona-Regeln geht, dann ist die Logik oft schwer zu verstehen. Das liegt manchmal in der Natur der Sache, manchmal aber auch an der Art, wie entschieden wird. Auch das beschäftigt bei unserer Bürgerreise eine Bürgerin in Neuburg.
Was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass man sagt, dass die Geimpften ja weiterhin das Virus übertragen können. Nur wenn jetzt nur noch die Ungeimpften getestet werden oder sich testen lassen müssen und die Geimpften nicht mehr, und ich aber mich aufhalte ja mit meinen Kindern überall, verstehe die Logik nicht. Wenn man das Virus überträgt, egal auf welcher Seite, sich die eine Hälfte aber nicht mehr testen lassen muss, trotzdem das Virus weitergeben kann, sind meine Kinder in Gefahr. Ist mir unbegreiflich. Meine Frage wäre, warum die Geimpften sich nicht mehr testen lassen müssen, obwohl sie weiterhin ein Virus übertragen können?
Herr Dr. Celik, wäre es medizinisch sinnvoll, auch Geimpfte zu testen, zum Beispiel, wenn sie zu Veranstaltungen wollen oder ins Restaurant?
Also das ist ganz klar eine Abwägungssache und wir müssen dafür die Inzidenz betrachten. Das Robert-Koch-Institut hat ja damit begonnen, jetzt die Inzidenz bei den Geimpften und Ungeimpften getrennt aufzuschlüsseln. Das ist sehr wichtig. Da sehen wir auch, wie unterschiedlich die Dynamik aktuell ist. Also momentan der Anstieg der Inzidenz ist ganz klar auf den Anstieg unter den Ungeimpften zurückzuführen. Und bei den Geimpften ist das noch ein sehr niedriger Wert. Wenn wir da sehen würden, dass es da einen Anstieg gibt, dann müssten wir auch zu einer Lösung kommen, in der auch Geimpfte sich wieder regelmäßig testen lassen müssen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass es natürlich eine gewisse Dunkelziffer bei den Ungeimpften gibt, da eben viele Infektionen asymptomatisch ablaufen und asymptomatische Patienten, die geimpft sind, lassen sich dann auch nicht testen. Von daher gibt es da etwas zu wenig. Aber die großen Zahlen, die großen Tendenzen decken sich auch mit den Erfahrungen aus beispielsweise den USA, die noch mehr testen. Und da muss man sagen, das macht Sinn, da unterschiedliche Maßstäbe momentan zu machen. Wir hatten ja darüber auch gesprochen, dass wir auf der Suche sind, zielgerichtete Maßnahmen zu finden und nicht mit der Gießkanne eine Lösung zu finden, die alle Menschen, ob gefährdet oder nicht, gleich behandelt. Ich denke, dass man das unterschiedlich handhabt, je nachdem, wie die Inzidenz unter dieser Gruppe ist, ist sehr sinnvoll.
Frau Wissler, wenn sich Geimpfte genauso testen lassen müssten wie Ungeimpfte, würde dann nicht auch ein wichtiger Anreiz wegfallen, sich impfen zu lassen? Die Impfquote stagniert, sowas bei 65%. In anderen Ländern geht es wieder weiter. In Frankreich, nachdem mehr Druck ausgeübt wurde, auch. Deswegen die Frage, würde, wenn der Druck da wegfällt, würde sich da die Impfquote noch schwerer bewegen lassen?
Ja, Herr Celik hat es ja gerade gesagt, ich hatte mir die Zahlen auch angeschaut, finde das auch sehr interessant, dass jetzt eben ausgewiesen wird, genau die Inzidenz unter den Geimpften und unter den Ungeimpften. Und das ist ja, die Ungeimpften haben ja eine mehr als 10-fache Inzidenz. Also von daher scheint es ja schon wirklich so zu sein, dass eben die Ansteckung und also bei weitem geringer ist. Ich halte es für sinnvoll, nicht eine Testpflicht für Geimpfte zu machen, sondern auch für Geimpfte ein Testangebot vorzuhalten. Also dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dass sich Geimpfte, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen oder eben, wie gesagt, sich mit Risikopatienten und Risikogruppen treffen, die noch nicht geimpft sind, dass sie sich testen lassen können. Aber eine Testpflicht für Geimpfte halte ich auch nicht für sinnvoll.
Herr Spann, Frau Steiner-Glogler, eben in dem Film macht sich Sorgen und will deshalb größtmögliche Sicherheit. Ist es nicht generell auch an der Zeit, Menschen wie Frau Steiner-Glogler vielleicht zu sagen, wir müssen zurück zur Normalität. Wir müssen Corona, wir müssen die Zahlen im Blick haben, aber einordnen und auch bereit sein, bestimmte Risiken einzugehen, die sich nicht ausschließen lassen, wenn wir diese Gesellschaft nicht auf Dauer einsperren wollen.
Ja, natürlich ist das, das ist eine Abwägung. Herr Schilling hat es gerade gesagt. Das finde ich übrigens auch sehr wichtig in all den Diskussionen, wo es dann manchmal verhärtet wird. Wir verkünden ja keine Wahrheiten, sondern wir wägen ab zwischen unterschiedlichen Interessen und Aspekten. Und hier ist eben das so, dass bei Geimpften das Risiko deutlich niedriger ist, nicht bei null, aber deutlich niedriger. Das Impfen macht einen Unterschied. Und wenn wir jetzt sozusagen geschützte Menschen auch genauso testen wie ungeschützte, dann hört diese Pandemie nie auf. Also wir müssen ja irgendwann anfangen, Schritt für Schritt in Bereichen, wo es verantwortbar ist in der Abwägung, eben auch wieder mehr Normalität möglich zu machen. Und das ist für mich genau der Weg, auch in der Frage, wie wir das bei Geimpften und Genesenen beim Testen machen. Es wird irgendwann, nicht nächste Woche, aber irgendwann in einem weiteren Schritt, möglicherweise aus dem Frühling raus oder in den Frühling rein, diese Situation kommen, wo man sagt, man wird nur noch Menschen mit Symptomen testen. Also der Schritt wird irgendwann kommen, als nächster Schritt raus aus der Pandemie. Da sind wir noch nicht, dafür brauchen wir höhere Impfquoten. Aber das wird irgendwann mal die Folge sein. Wir testen ja sonst auch nicht. Wenn wir symptomlos die Republik durchtesten würden, würden wir wahrscheinlich ziemlich viele Infektionen finden, von denen manch einer gar nichts ahnt. Was aber gerade die Zuschauerin für einen Punkt hatte, und den finde ich, den müssen wir im Blick haben, ist die Situation ja ihrer Tochter, glaube ich, war es.
Kinder, ja.
Der unter 12-Jährigen. Das ist mir als Gesundheitsminister sehr wichtig, dass wir das jetzt nicht nach dem Motto machen, die Erwachsenen sind geimpft und bei den Kindern lassen wir es jetzt einfach mal durchrauschen. Das
aber das machen sie ja.
Aber so machen
deswegen,
wir es doch.
Deswegen,
das ist ja genau das,
was passiert. Nee, ja, aber deswegen haben wir doch, gerade. Dafür sind ja erstens mal die Schutzkonzepte in den Schulen und Kitas da und zweitens mal, dafür ist auch das klare Werben dafür da, dass alle Erwachsenen, alle Älteren rund um die Kinder sich für die Impfung entscheiden.
Sie sind dagegen, es durchrauschen zu lassen. Frau Ammann sagt, Sie sind dabei. Frau Wissler sagt das auch. Da sollen die Zuschauer mal selbst entscheiden, was richtig ist. Schauen Sie sich mal diese Zahlen an.
Diese Deutschlandkarte zeigt die Inzidenzzahlen bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren. Besonders auffällig, ein lila Fleck, ungefähr der Umriss von Nordrhein-Westfalen. Seit anderthalb Wochen sind die Ferien dort vorbei. Jetzt liegt die Inzidenz bei den Kindern fast flächendeckend über 200. In manchen Städten sogar über 500. Spitzenreiter ist Wuppertal mit einer Inzidenz von über 770.
Herr Spahn, muss man da nicht sagen, das ist gerade angelaufen, die Durchseuchung bei den Kindern in Wuppertal. Das ist natürlich der Spitzenreiter, aber diese Zahlen werden vielleicht zur Gewohnheit werden.
Ja, aber der entscheidende Unterschied, sagen wir übrigens seit Wochen, immer wenn wir sagen, lass uns zusammen die Infektionszahlen runterhalten, sagen andere, nö, wir halten jetzt auch Inzidenzen von 400, 500 aus. Und wir haben immer gesagt, Inzidenzen in der Größenordnung heißt, dass es in Kindergärten, in Schulen, in Pflegeheimen im Übrigen auch, umso höher die Inzidenz, desto größer ist das Risiko von Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen. Und deswegen ist und bleibt unsere Politik eine, die immer auch sagt, lasst uns gemeinsam möglichst viele Infektionen vermeiden. Vor allem durch Impfen, 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 durch 3G, geimpft, genesen, getestet, durch AHA-Regeln. Und das Zweite sind die Schutzkonzepte in den Schulen. Das ist die Frage von Maskentragen in den Schulen. Das ist das Thema von Testen, kostenlos weiterhin in den Schulen. Das ist die Frage von Lüftungsangeboten in den Schulen. Und jetzt weiß ich, was zu den Lüftungsangeboten kommt. Also ich bin ja viel kritisiert worden, auch von Frau Amann, für das Beschaffen von Impfen, Impfstoffen, Tests, Masken, all diese Fragen. Ich mag unkonventionell und pragmatisch gehandelt haben. Und ja, in der Not war manches auch teurer, aber es war da. Also so, wenn ich so Masken beschafft hätte, wie das bei den Lüftungsgeräten gelaufen
ist. Niemand hat sie wegen Masken hier angeklagt.
Ja, also bei den Lüftungsgeräten, um das da mit dem Mythos jetzt direkt aufzuräumen, die gibt es, glaube ich, jetzt, da wurde das Geld gerade bewilligt für.
Nee, es ist ja eine 12 Monate alte Debatte.
Es ist eine 12 Monate alte Debatte und jetzt wurde gerade das Geld 200 Millionen Euro für Lüftungsgeräte bewilligt.
Ja, die müssen dann ja auch erstmal kommen.
Da fragt man sich ja schon, also warum.
Das Programm gab es erstens schon letztes Jahr und zweitens ist das doch mein Punkt. Da, wo der Bund jedenfalls die Hauptverantwortung hatte, beim Impfen, bei Testen, bei Masken, sind die Dinge irgendwie relativ gekommen. Pragmatisch konventionell.
Sie haben, eben den Punkt. Mut von Herrn Spahn gelobt. Kann man sich nicht nochmal ein Mutkärtchen verdienen, indem man tatsächlich sagt, es wird so kommen bei den Kindern? Und es ist eine Wette darauf, dass es wirklich stimmt, dass Kinder wesentlich weniger betroffen sind, dass es wie eine Erkältungskrankheit wird, dass Long-Covid, was wir alle nicht wissen, bei Kindern schon nicht so dramatisch wird, spielt die Politik da, die Politik in diesem Fall, die Bundesregierung, das muss man mal sagen, eigentlich eine Wette.
Also ich fände, es wäre die ehrlichere und mutigere Aussage im Moment, weil es ist klar, dass man darauf hinläuft. Erst waren wir zu langsam beim Schutz der Alten, jetzt sind wir zu langsam beim Schutz der Kinder. Das muss man so sagen. Das ist das Leitmotiv dieser Corona-Pandemie. Und ich sehe da einfach bei Ihnen auch dieses Zögern, und das hat auch mit der Impfpflicht zu tun, dass man sich so sorgt davor, den Ungeimpften irgendetwas zuzumuten, und den Preis dafür, den zahlen die Kinder. Das ist doch völlig klar, dass das auch irgendwie sich unter den Ungeimpften dann auch entsprechend schneller verbreitet. Die Kinder sind ungeimpft. Die Delta-Variante ist wahnsinnig ansteckend, hat auch bei Erwachsenen noch schwerere Verläufe. Ich will jetzt nicht über Dinge reden, von denen Sie viel mehr Ahnung haben, aber also mir macht es wirklich Sorge zu sehen, dass die Kinder da so ein bisschen die Verfügungsmasse sind der Politik, weil die sich nicht trauen, endlich etwas mehr Druck auszuüben auf Leute, denen kein Risiko droht durch diese Impfung. Und gleichzeitig den Kindern droht ein Risiko.
Können wir bei den Kindern bleiben, was Druck angeht? Impfpflicht, wie gesagt, haben wir gleich noch interessante Stellungnahmen. Herr Dr. Celik, ich habe das böse Wort der Wette gebraucht, dass man eigentlich auf dem Rücken der ungeimpften Kinder, also mindestens unter 12, sagt, wird schon nicht so schlimm werden. Ist das medizinisch vielleicht anders benannt, aber in der Sache richtig?
Also es ist schon eine Wette, weil wir momentan, man sieht ja die Inzidenzen, wie sie in die Höhe gehen, und mir ist jetzt nicht klar, was unsere Strategie ist. Also tun wir wirklich aktiv was dagegen? Von den letzten Meldungen beispielsweise der Berliner Amtsärzte, dass man es jetzt aufgibt, in Berliner Schulen die Kontaktfälle zu isolieren, das klingt ja eher danach, dass wir die Durchseuchungsvariante wählen. Und wenn wir das tun, dann bedeutet das bei fast 10 Millionen Kindern unter 12 Jahren natürlich sehr viele Fälle. Auch wenn es tatsächlich so ist, dass nur 1% der Kinder schwer erkranken oder 2%, 1,8% waren, glaube ich, die letzten Zahlen, längere Symptome als 8 Wochen haben. Bei so vielen Kindern werden das zigtausende Patienten sein. Und das muss man natürlich auch sich als Gesundheitsminister darauf vorbereiten.
Aber die Frage ist doch andersrum. Zu Recht ist gesagt worden, diese Monate ohne Kita und Schule waren wahnsinnig hart. Richtig. Übrigens auch mit gesundheitlichen Folgen, auch vielen gesundheitlichen Folgen, die wir jetzt nach und nach sehen, zum Teil drastisch sehen bei den Kindern und den Jugendlichen. Und deswegen ist die Folge ja gewesen, dass wir gemeinsam sagen, Präsenz. Jetzt darf ich mal kurz, auch einmal Frau Ammann, es hat eine entsprechende Priorität. Und ich erlebe das ja in Diskussionen mit Eltern. Ich habe Eltern, die nennen mich Mörder, weil ihre Kinder in der Schule Maske tragen sollen. Und ich erlebe Eltern in Veranstaltungen, die sagen, wenn ihre Kinder nicht Masken tragen in der Schule, werden sie nicht in die Schule schicken, weil sie möchten, dass sie sich schützen können. Da ist ja auch, also ob man Elternabend sich schon einig wäre in der Frage, wie wir jetzt umgehen, in dieser Pandemie mit der Frage Schule.
Niemand geht freiwillig auf einen Elternabend. Bei uns ist heute Elternabend. Ich freue mich sehr, dass ich nicht
kann. Ich bin nur wieder bei dem Punkt, dass das am Ende nicht das Verkünden von Wahrheiten ist und auch nicht irgendwie die eine Lösung, die da in Berlin nur jemand finden muss, der sich ein bisschen traut und ein bisschen Mumm hat, so wie man sich das irgendwie in der Überschrift vorstellt, sondern das ist ja alles schon ein bisschen komplexer und ein Abwägen von unterschiedlichen Interessen und Aspekten. Aber eines bleibt, die Erwachsenen und mittlerweile die über 12-Jährigen können die unter 12-Jährigen schützen, indem sie sich impfen lassen. Der Teil bleibt unbedingt.
Aber das Entscheidende ist doch auch, dass die Schulen vorbereitet werden. Und das ist jetzt der zweite Sommer in Folge, den wir verschlafen, die Schulen wirklich auf den Corona-Herbst vorzubereiten. Und Lüften ist kein Konzept.
Frau Wissler, Sie haben wahrscheinlich in allermeisten Fällen recht. Aber Sie wissen auch,
dass... Dafür habe ich ja noch gar nicht viel gesagt.
Doch, Sie sagen Schulversagen, das ist der Gesundheitsminister. Und selbst wenn wir die Bildungsministerin hier hätten, könnte sie auch nichts machen.
Naja, hören Sie mir. Also, ich meine, das ist schon so, dass die
Ländersache Bildung, in jeder Kommune ist es anders.
Also die Bundesebene
hat Multiorganversagen, würde ich das nennen, aber das ist jetzt müßig, das bei Spahn abzukicken.
Naja gut, er ist Teil der Bundesregierung, und ich meine, die Bundesregierung hat ja auch durch die Verlängerung auch jetzt wieder der pandemischen Lage ja auch sehr viele Kompetenzen an sich gezogen. Und die Frage der Luftfilter zum Beispiel, da ist ja auch die Frage eben der Finanzierung. Und ich meine, natürlich geht es darum, diese Pandemie zu bekämpfen auf Bundesebene, auf Landesebene, in den Kommunen. Und da stelle ich einfach fest, dass das Problem ist, dass die Schulen nicht ausreichend vorbereitet sind.
Ja, und da meine Spahn schon auch eine Rolle bei.
Und meine Befürchtung ist einfach, dass sehr viele Kinder sich infizieren werden. Und wir sehenden Auges dabei zuschauen. Und das Problem ist, das sind einmal die Luftfilter. Das ist die Frage, Abstand halten in der Schule ist ja gut, aber wenn die Schülerinnen und Schüler in den Schulbussen eng gedrängt sind, also all das sind doch Möglichkeiten, wo der Bund natürlich auch hätte Einfluss nehmen können, gemeinsam mit den Ländern eben hier die Schulen wirklich schützen zu können. Und wenn ich nur das eine noch sagen darf, nur weil halt der Spahn jetzt eben so ein bisschen darüber geflaxt hat, über seine unkonventionelle Art der Maskenbeschaffung, will ich schon mal darauf hinweisen, dass sich Ihre Parteifreunde zum Teil bereichert haben mit diesem Maskengeld. Sie haben 1 Milliarde Euro für minderwertige Masken in den Sand gesetzt. Also ich meine, das kann man unkonventionell nennen. Nur weil wir eben über teure Tests gesprochen haben, will ich schon nur darauf aufmerksam machen, dass sich einige in dieser Pandemie gerade an den Maskengeschäften wirklich bereichert haben. Und das halte ich wirklich schäbig, wenn es in einer Pandemie ist. Nur deswegen finde ich es auch wichtig, wenn hier Kosten angesprochen werden und wer für was zahlt.
Und genau da ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und das, ich meine, dass Sie aus so Einzelfällen jetzt die Verallgemeinerung versuchen, okay.
Ja, Einzelfälle waren ein paar mehr Fraktionsmitglieder.
Ja, aber ich will jetzt auch nicht eine Maskendebatte daraus machen, um zum eigentlichen Punkt zurückzukommen, nochmal zu der Frage der Schulen.
Vielleicht darf ich mal kurz sagen, was Sie mit den Schulen zu tun haben, oder möchten Sie das selber sagen?
Nee, Sie können es ja, dann kann ich nochmal reagieren.
Was habe ich denn damit zu tun, haben Sie gesagt. Und eine große Frage bei den Schulen ist die Frage der Quarantäne zum Beispiel. Und das ist etwas, was die Gesundheitsminister machen.
Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt in Berlin.
Flickenteppich an Regeln.
Haben wir uns heute noch mit beschäftigt?
Heute haben Sie sich damit beschäftigt.
Jetzt waren Sie doch. Ich habe gesagt, wir haben uns heute
die jungen Menschen. Herr Spahn, es tut mir leid.
Die jungen Menschen würde gerne mit Ihnen Privatissimo machen, aber ich habe die ganze Runde im Blick. Jetzt ist Frau Ammann dran. Dann wird Herr Spahn sich wehren und dann sind Sie dran.
Ich möchte nur sagen, dass auch da wusste man schon seit geraumer Zeit, dass es das Thema geben wird. Es gibt zwar eine Empfehlung des RKI, die aber irgendwie in den Ländern total unterschiedlich umgesetzt wird. Und da haben Sie also, wie wir gerade gehört haben, heute zusammengesessen und haben darüber gesprochen. Das ist auch gut, aber es hätte vielleicht auch etwas früher kommen können. Und zu dem Punkt, den Sie vorhin gemacht haben, Sie suggerieren den Leuten, dass es nur darum geht, entweder alle Schulen zu, alle Kinder zu Hause mit ganz schlimmen Folgen. Oder das, was Sie jetzt machen, die Schulen auf, ohne richtige Vorbereitung, ohne gescheite einheitliche Regeln für Quarantäne und ohne einen ausreichenden Schutz und Druck auf die Ungeimpften. Es gibt mehr als diese zwei Optionen.
Also zuerst einmal haben wir ja die ersten 10 Minuten uns oder 15 mit Druck beschäftigt und der Frage, es passiert ja nicht nichts. Aber die Frage ist, was ist der richtige schmale Grat? Und ich sage noch einmal, das ist abwägen. Das wenigste davon ist Titelstory oder Headline. Das meiste ist abwägen von ganz unterschiedlichen Aspekten in einem föderalen Miteinander. Und wir haben uns natürlich schon öfter mit der Quarantäne, schon letztes Jahr im Übrigen, als wir eine andere Situation hatten mit den Tests, haben wir uns mit der Quarantänefrage an Schulen beschäftigt. Es bleibt nur eins, und da hat der Plasberg darauf hingewiesen, auch wenn sich das immer alle so denken, gerade beim Thema Bildungspolitik hat der Bund, ohne dass die Länder mit ihm gemeinsam eine einheitliche Linie finden wollen, wenig Chance. Und keiner hier, von Ihnen beiden ausgenommen, von den beiden Kollegen, ist nicht an einer Landesregierung beteiligt. Also sich immer hinzusetzen, zu tun, hat man alles mit dem nichts zu tun. Da sitzen wir alle in einem Boot. Und deswegen kann ich auch mit diesem ganzen Hin- und Hergeschiebe nichts anfangen von Verantwortlichkeiten. Aber es ist nun mal unendlich schwierig, das will ich auch mal sagen, mit einem Land, das eine Inzidenz von 20 hat und einem Land, das gleichzeitig eine Inzidenz von 150 hat, zu einheitlichen Regeln zu kommen. Das verstehe ich manchmal auch.
Das haben wir alle gemerkt im Sommer.
Ich will es ja nur mal einfach beschreiben.
Sie
es ist nicht so, dass in Berlin einfach einer irgendwie
Sie sagt, entgegnet.
So läuft es. Und dann es muss halt diskutiert, abgewogen und zu einem Kompromiss geführt werden. Und ich möchte, dass wir bei der Quarantäne von Kindern, ob und wer in die Quarantäne muss, nur die Nebensitzenden oder die ganze Schulklasse, klingt banal, ist aber für zigtausende im Alltag ein Riesenunterschied. Im Vereinigten Königreich waren vor den Sommerferien 20% jeder fünfte Schüler in Quarantäne. Und in die Situation möchte ich in Deutschland nicht gerne kommen. Und deswegen brauchen wir einen pragmatischen, aber auch schützenden Ansatz.
Nur eine Sachfrage zwischendurch, dann sind Sie gleich dran, entschuldige, aber Herr Celik, man hat Kinder in der Schule wie wir, Sie haben ein Kind im Hort. Wie groß ist eigentlich die Gefahr für die Eltern, die dann ja in direktem Kontakt zum Kind sind? Die allermeisten sind geimpft, aber mit Quarantäne ist ja gemeint, die sind zu Hause mit ihren Familienangehörigen zusammen, die sind ja nicht in einem Isolierzimmer. Ja. Wie groß ist die Gefahr für Frau Ammann, für mich?
Also aus dem
praktischen, für Großeltern?
Genau, aus dem praktischen Alltag muss man sagen, ist das häufig uns begegnet, dass Patienten sich von Jugendlichen angesteckt haben. Und wenn man sich die Heatmaps des Robert-Koch-Instituts
anguckt. Was ist denn eine Heatmap?
Man sieht auf einen Blick quasi, in welchen Altersgruppen die Inzidenz zuerst angestiegen ist. Und in allen bisherigen Wellen war es so, dass es bei den jungen Menschen zuerst angestiegen ist. Die sind mobiler, die sind mehr unter Menschen, die halten sich vielleicht auch tendenziell weniger an die Gebote. Und dann diffundiert das langsam in die älteren Altersgruppen. Und natürlich ist dann das genau dieser Weg. Die jungen Menschen und jetzt momentan die Schulkinder, bei diesen Inzidenzen. Da geht es los, da verbreitet es sich. Aber von dort wird es auch ältere Menschen wieder betreffen. Und wir erleben jetzt bereits in dieser Phase, dass aktuell von den 30-, 40-Jährigen wieder mehr ältere 60-, 70-Jährige bei uns auf Station sind. Also das ist jetzt das vierte Mal, dass wir das machen. Das wird jetzt auch nicht anders sein.
Herr Wissing.
Also zwei Dinge. Zum einen, die junge Generation hat mit den größten Beitrag geleistet zur Pandemiebekämpfung. Das, was wir an Leid gesehen haben durch Verzicht, durch Verlust an Bildungschancen, das ist schon enorm. Was wir Folgendes genau für junge Menschen haben wird, können wir noch gar nicht ermessen. Und dass es jetzt nach den Sommerferien immer noch nicht flächendeckend Luftfilter an den Schulen gibt.
Haben wir,
ich will das einmal
ausprobieren. Ja, dann hat es jeder in der Runde gesagt, ja, aber ja, das beklagen
wir. Ja, wir haben es verstanden.
Weil in den Staatskanzleien gibt es den zum Teil
im Ministerium. Gibt es denn in Rheinland-Pfalz?
Weil wir haben, ja,
es Herr Spahn, ist ein Problem. Provozieren Sie es nicht noch, dann dauert es noch länger. Wir wissen, dass da Missstände sind. Ja. Wir wissen, dass da Verantwortlichkeiten
auf vielen Ebenen sind. Aber das Ende der Sommerferien war absehbar.
Ja, es ist schlimm.
Aber es kam nicht überraschend.
Gut, jetzt. Sie waren doch Vizeministerpräsident.
Herr Spahn, lassen Sie es doch mal stecken, diese historischen Betrachtungen, wer wann wo
und
versagt hat.
Lassen Sie mich für einen Punkt noch, den ich gerne noch in die Diskussion einbringen möchte. Und zwar, weil es wird ja so getan, als könne man die Impfung nur verstärken, indem man Druck ausübt. Ich habe sehr genau gelesen, was Herr Celik gesagt hat, wenn er seine Patienten befragt und sagt, es gibt auch sehr viele Wissenslücken über die Impfung. Wir müssen ja auch mal darüber reden. Wir können ja nicht einfach hergehen und können sagen, hier gibt es Wissenslücken. Viele Menschen sind sich nicht im Klaren gewesen, was für ein Risiko sie eingehen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Und dann müssen wir auch mal über die Frage reden, hat die Bundesregierung denn dann ihre Aufklärung in vollem Umfang, ihren Aufklärungsauftrag in vollem Umfang wahrgenommen? Sie haben die ganze Verantwortung. Sie haben aber offensichtlich keine breite Informationskampagne gemacht. Und die Frage, wie gehen Sie eigentlich mit der Frage um? Ich frage mal ganz direkt, dass es viele Menschen gibt, die nicht geimpft sind, die sich aber über die Tragweite der Situation nicht im Klaren sind. Ja. Was macht die Bundesregierung eigentlich, um diese Menschen zu motivieren, sie zu informieren? Es ist doch erschütternd, dass Leute heute auf der Intensivstation landen mit Covid und sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich impfen lassen.
Also, dass Sie nicht wahrnehmen, dass die Bundesregierung auf nahezu allen Kanälen, die verfügbar sind, für das Impfen...
Nein, das nehme ich wirklich nicht wahr.
Ja, ist ja bemerkenswert, stelle ich dann fest. Wir machen es mittlerweile in, ich glaube, 14 Sprachen. Wir haben und zwar nicht mittlerweile, seit gestern, seit Monaten, in vielen Sprachen auf allen Kanälen. Vieles in den sozialen Medien, was im Zweifel hier in der Runde viele nicht mitkriegen, weil es eben targeted ist, wie das heißt, also zielgerichtet entsprechend zugespielt wird, Fernsehen, Radio, mit den Verbänden der Migrationen gesprochen, der Migranten gesprochen, mit den religiösen Einrichtungen gesprochen, die machen die Werbung. Wir werden eine Aktionswoche rund ums Werben bald nochmal gemeinsam machen, hoffentlich auch als Kraftanstrengung mit Ländern und Kommunen. Da sind wir gerade dabei, das zu koordinieren. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt nicht, und das zeigen auch alle Umfragen, dass es ein Informationsdefizit gibt über das Impfen, sondern es ist eher die Frage der Gelegenheit, die sich nicht ergeben hat oder dass man den Impftermin verpasst hat, keinen neuen gemacht hat. Das habe ich in meinem Bekanntenkreis erlebt. Man denkt sich, das kann es gar nicht geben, aber es gibt immer noch viele, wo es irgendwie nicht zur Impfung gekommen ist, obwohl sie eigentlich gegen das Impfen nicht hätte. Und das ist so in einer pluralen, offenen, liberalen Gesellschaft. Selbst die Bundesregierung kann nicht jeden zu jedem Zeitpunkt erreichen. Wir können, wenn Sie eine Idee haben, wo wir noch zusätzlich bewerben und informieren sollen oder wie, nehme ich die gerne mit. Aber wir haben, was Informationen angeht, mehrsprachig alle Kanäle seit Monaten, alle Register gezogen.
Gerne mal.
Gibt es Menschen, die man nicht erreicht.
Ja, manchmal erreicht man Menschen aber auch nur durch Schicksal, durch eigenes Ansehen. Und eine solche Frau möchte ich Ihnen vorstellen. Frau Petersdorf war auch sehr skeptisch, was die Impfung anging. Und sie ist Pflegekraft.
Ich arbeite zum Beispiel im Krankenhaus. Ich habe viele gesehen, die unten, die man die Leichen runter ins Leichenhaus bringen mussten. Und auch da habe ich mich erst entschlossen, impfen zu lassen, weil ich hatte vorher auch nicht das, ich wollte es auch erst nicht, aber es ist wirklich wichtig.
Tja, das kommt aus vollem Herzen, aber sie gehört am Anfang, Frau Petersdorf, auch zu den Pflegekräften, die gibt es ja in Krankenhäusern, aber auch in Altenpflegeheimen, in Altenheimen, die besonders impfskeptisch waren oder sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade in Pflegeberufen diese Skepsis vorherrscht? Nicht vorherrscht, aber jedenfalls stark vertreten ist.
Ja, also ich glaube, das erschüttert die Menschen, wenn sie das hören, weil man immer davon ausgeht natürlich, dass die Menschen, die besonders nah dran sind bei der Arbeit in Pflegeberufen, besonders daran interessiert sind, sich impfen zu lassen. Und wenn man sich die Zahlen ganz unterm Strich anguckt, dann ist das auch so. Also in den Krankenhäusern, von denen ich weiß, ist die Impfquote unter dem Pflegepersonal sehr hoch. Es gab ein paar Umfragen zu Beginn der Impfkampagne. Da war die Impfbereitschaft so ein bisschen enttäuschend. Aber nachdem es dann angelaufen ist und jeder Kollegen kannte, die sich haben impfen lassen und alles und alle haben es gut überstanden, dann ist die Impfquote auch sehr schnell gestiegen. Also man muss das schon.
Wie haben Sie das denn gemacht, wenn Sie angesprochen worden sind im eigenen Haus?
Viele Einzelgespräche geführt. Also natürlich haben einige Kollegen erstmal länger gewartet, hat auch ein paar Wochen gedauert, aber das, was Herr Spahn sagte und was auch das Ziel ist dieser ganzen politischen und Aufklärungskampagnen, das hat alles immer nur limitierten Zugang zu den Menschen. Also es gibt einen Bereich, in dem kommt man, glaube ich, als Politiker und auch als auch von den Medien nicht so gut ran. Da hilft nur das 1-zu-1-Gespräch im Vertrauen und das ist Aufgabe der Ärzte und der Hausärzte. Von daher erhoffe ich mir jetzt in diesem Bereich, in dem wir jetzt sind mit unserer Impfquote, tatsächlich noch mehr Engagement der Hausärzte und in dem ambulanten Bereich, um da noch mehr ranzukommen. Weil das ist meine Erfahrung. Die Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, denen können wir nicht einfach eine Webseite nennen. Bitte gehen Sie da drauf, informieren Sie sich und lassen Sie sich impfen. Sondern da müssen wir wirklich aktiv drauf zugehen. Das braucht Engagement.
Eigentlich muss es diese Website ja geben. Und es gibt, man muss auch sagen, bei der Seite von Herrn Spahn, habe ich mir heute nochmal angeguckt, da gibt es so Fragen und Antworten zu den größten Impfmythen. Also da kann man dann nachgucken, stimmt es, dass ich unfruchtbar werden kann, wenn ich mich impfen lasse? Stimmt es, dass, also da werden auch die ganzen Lügen sozusagen aufgegriffen. Aber das ist eben auf einer regierungsamtlichen Internetseite, die wahrscheinlich von Leuten, die ohnehin impfskeptisch sind oder nicht vertrauen darauf, dass die Regierung das macht, gar nicht so angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kampagne, die ermutigt zwar die Leute zum Impfen, aber vielleicht müsste man mehr sozusagen wirklich gegenhalten gegen diese Fake News. Ich weiß nicht, in welchem Umfang Sie das machen können, versuchen, aber.
Also wir haben gezielt, gerade bei der Pflege habe ich dieses Thema, müssen wir sehen, in der Pflege sind relativ viele Frauen und auch Jüngere und da war dieses Thema mit, das ging ja dann durch alle WhatsApp-Gruppen, Fruchtbarkeit und anderes mehr, immer wieder da. Dann haben wir auch gezielt mit den Pflegeverbänden natürlich auch eine Information versucht, nochmal auch da reinzubringen. Aber am Ende bleibt immer eins, wenn Ihnen in der WhatsApp-Gruppe irgendeine Behauptung über das Impfen entgegenkommt, dann am besten mal mit dem Arzt oder der Ärztin drüber reden, ob das wirklich sein kann.
Vielleicht.
Weil da kommen wir gar nicht hinterher, was da bei sozialen Medien alles behauptet wird, bis hin zum Chip, den der Gates und der Spahn am Einpflanzen. Du kommst ja gar nicht hinterher.
Machen Sie nicht? Nee. Machen Sie das nicht mit den Chips?
Ob Sie es glauben oder nicht, ja.
Ironie kommt nie rüber im Fernsehen. Aber Sie manövrieren sich gerade in eine Ecke, wo man sagt, wenn man da nicht hinkommt, wenn man gegen diese ganzen Mythen, habe ich auf Facebook gelesen, weiß man doch bei Twitter oder was auch immer, diese Halbbildung, dieses Kampagnenhafte, wenn man dagegen nicht ankommt, vielleicht muss man dann doch an eine Impfpflicht denken, zumindest bei den Pflegeberufen. In Frankreich gibt es das ja schon und seither ist da die Impfquote deutlich gestiegen. Ich habe das eben schon angekündigt. Gucken Sie mal, was am Ende unseres Einspielfilms ein großer Verantwortlicher für viele Heime und viele alte Menschen, aber auch für viele Pfleger und Pflegende fordert, nämlich genau das, eine Impfpflicht. Und das ist etwas, was man vielleicht jetzt in die Diskussion dringend einführen muss.
Wir sehen, dass mit der Zunahme der Inzidenz in der Gesellschaft auch das Risiko steigt, dass in den Pflegeheimen wieder mehr infizierte Fälle auftreten.
Bernhard Schneider ist als Geschäftsführer verantwortlich für ca. 11.000 pflegebedürftige Menschen. In den letzten Wochen haben sich in einer seiner Einrichtungen 15 durchgeimpfte Pflegebedürftige mit dem Coronavirus angesteckt. 3 davon müssen beatmet werden. Eine nicht geimpfte Pflegekraft hatte das Virus aus dem Urlaub mitgebracht.
Die Impfquote ist jetzt noch bei unter 70%. Deshalb muss es einen weiteren Schritt geben. Ich bin der Überzeugung, die Mitarbeitenden in der Pflege, die sich in den letzten 6 Monaten nicht haben impfen lassen, die werden das auch nicht in den nächsten Wochen tun. Und deshalb brauchen wir jetzt die Impfpflicht für Menschen im Gesundheitswesen.
Das ist ein Hilferuf, wohl formuliert, aber ein Hilferuf, Herr Spahn. Was antworten Sie, Herrn Schneider?
Ich verstehe den Punkt. Ich finde auch gerade in diesen Berufen, wo Mann, Frau sich um andere Menschen kümmert, Pflege, Krankenhaus ist das tatsächlich nicht nur ein Thema für einen selbst, sondern da sind Menschen, die einem anvertraut sind, die schutzbedürftig sind, die verwundbar sind. Und insofern ist das für mich schon auch eine moralische, eine ethische Kategorie, die anders ist als sonst bei der Frage, impfen oder nicht. Und gleichzeitig ist meine Sorge, dass eine verpflichtende Impfung auch berufsgruppenbezogen am Ende das nicht leichter macht, dass wir alle dabei behalten, sondern wir viele auf diesem Weg verlieren werden. Und ich weiß nicht, ich habe...
Also Sie haben Angst, dass die kündigen und Sie haben eh zu wenig...
Erstmal ist das eine die Debatte ja in der Pflege selbst, aber das strahlt ja in die Gesellschaft aus. Dieses Thema, ich nehme Sie gerne mal mit in meine Veranstaltung, was im Moment so los ist rund um das Thema Impfen und Nicht-Impfen. Ich meine, es ist sowieso spannend, wenn ich mir überlege, was wir vor 6 Monaten diskutiert haben in diesem Land. Noch vor 3 Monaten hat keiner geglaubt, dass wir im Sommer überhaupt genug Impfstoff haben. Und jetzt haben wir erwartbarerweise, aber ich finde, wir sollten es auch mal miteinander wahrnehmen, genug Impfstoff, jetzt führen wir eine andere Diskussion. Und dabei ist es wichtig am Ende, mir jedenfalls wichtig, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, nicht unnötig viele Spaltungen entstehen. Meine Einschätzung ist, Frau Amann mag das anders sehen, aber meine Einschätzung ist, dass eine verpflichtende Impfung auch für bestimmte Berufsgruppen am Ende uns völlig wegführt von dem Eigentlichen. Wie kommen wir gut aus dieser Pandemie raus, auch indem wir uns gegenseitig schützen, wirklich zu einer Verhärtung, wo wir viele
verlieren
werden.
Wenn das bei einer bestimmten Berufsgruppe passiert, Sie haben ja den Fall gehört, da kommt ein Pfleger, der sich nicht hat impfen lassen, zurück in ein Altenheim und steckt 15 alte Menschen an, die zum Teil beatmet werden müssen. Wie wollen Sie den Menschen in Pflegeheimen, die fast alle geimpft sind, die aber auch sehr lange allein in ihren Zimmern gehockt haben, wie wollen Sie denen und den Angehörigen auch erklären, dass sie davor zurückschrecken für diese spezielle Gruppe? In Frankreich ist es passiert, seither steigen dort die Zahlen, ich sage das nochmal.
Und seitdem ist in der Gesellschaft auch ziemlich was los in Frankreich.
Nein, die große Mehrheit der Franzosen ist für diese
Die große Mehrheit der Deutschen wird im Zweifel auch erstmal, ich sage Ihnen ja nur, das ist eine Abwägungsfrage. Es ist eine Abwägungsfrage. Und ich habe einfach mit den Erfahrungen, die ich mache, allein in den letzten Wochen, mit dem, was bei uns im Land gerade los ist, ich bin gerade viel unterwegs, in vielen Diskussionen, in der Diskussion und um der Veranstaltung rum. Was da im Land gerade los ist, rund um dieses Thema Impfen, ist es meine Einschätzung, man kann zu einer anderen kommen, dass eine verpflichtende Impfung uns am Ende den gemeinsamen Grund verlieren lässt, den wir bei allen Differenzen bis jetzt in dieser Pandemie im Großen und Ganzen noch hatten. Das ist meine Sorge.
Frau Wissler, wie ist da die Position der Linkspartei? Wer seine Eltern im Pflegeheim hat, schwer pflegebedürftig oder auch nur im Altenheim oder im Krankenhaus, darf der nicht erwarten, dass die Mitarbeiter dort geimpft sind?
Ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt über eine allgemeine oder eine Impfpflicht für Berufsgruppen zu sprechen.
Sie stimmen Herrn Spahn zu.
Ich halte das nicht für sinnvoll, darüber jetzt zu sprechen und halte es auch für richtig, dass die Bundesregierung das jetzt nicht einführt oder auch nicht erwägt einzuführen, weil ich glaube, wir müssen wirklich auf Aufklärung setzen, auf Überzeugung setzen. Es gab ja in einigen Pflegeeinrichtungen zu Beginn der Impfkampagne auch eine große Skepsis gegenüber Impfungen, wo Aufklärungsveranstaltungen stattgefunden haben, wo eben Ärztinnen und Ärzte, die das Vertrauen auch ihrer Kolleginnen und Kollegen hatten, dann Fragen beantwortet haben. Aber ich finde, man muss noch mal sehen, wirklich welche großartige Arbeit die Pflegekräfte geleistet haben in dieser Pandemie, unter welch schwierigen Bedingungen, mit Pflegenotstand, mit schlechter Ausrüstung.
Das ist alles richtig.
Und ich finde, jetzt ist es ja nicht so, dass wir jetzt eine große Zahl von Impfverweigerern unter den Pflegekräften hätten. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Pflegekräfte unterhalb des Durchschnitts wären, was die Impfquoten angeht. Deswegen halte ich es nicht für sinnvoll, jetzt eine Impfpflicht einzuführen.
Herr Schneider, den wir eben gehört haben, für 11.000 verantwortlich, sagt, wir sind am Ende der Fahnenstange. Er hat genau das gemacht. Wir haben ja länger mit ihm gesprochen. Wir haben aufgeklärt. Wir haben Belohnungen ausgelobt. Und es stagniert. Es kommt nicht über 70%. Deswegen fordert er genau die Impfpflicht. Ich frage das gerade mal ab. Herr Wissing, wie ist da die Position der FDP?
Es gibt ja eine klare Aussage der Bundesregierung, dass es keine Impfpflicht geben wird und damit jeder die Möglichkeit auch haben muss, für sich darauf zu verzichten. Dabei muss es bleiben. Und wir betreiben diese Pandemiebekämpfung ja nicht zur Vermeidung einer jeden Infektion, sondern zur Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitssystems. Das ist das Ziel, was wir damit
verfolgen. Finden Sie es eigentlich auch nach wie vor richtig, dass ein Leiter eines Pflegeheims, ein Geschäftsführer ein Firmeninhaber nicht fragen darf, ob jemand geimpft ist oder nicht, um zum Beispiel auch die Regeln, die in der Firma gelten, nochmal persönlich zuzuspitzen und zu sagen, da gibt es ein Risiko, da gibt es kein Risiko. Der Arbeitgeberchef hat das heute gefordert, dass er das fragen darf.
Also erstmal, ich verstehe Herrn Schneider total und ich stelle mir auch vor, wenn ich jetzt ein Angehöriger wäre des Pflegebedürftigen, der jetzt in Intensivstation ist und erfahre diese Geschichte, das macht wahnsinnig wütend. Und deswegen ist das echt eine schwere, also ich will da auch nicht, dass da drüber weggehen, also mich beschäftigt die Frage schon länger, weil das eine sehr, übrigens haben wir bei Grippeimpfung das gleiche Thema schon vorher auch gehabt, die Grippeimpfungquote bei Pflegepersonal ist unter durchschnittlich und ich finde, in so einem Beruf kommt auch irgendwie zumindest eine ethische Verpflichtung zur Impfung und zum Schutz der anderen dazu und deswegen ist das eine echt schwere Kiste. Die Frage, da habe ich heute noch diskutiert. Ich bin da für mich gerade hin und her gerissen. Sollten wir das Gesetz ändern, dass Arbeitgeber zumindest für die nächsten 6 Monate, auch jenseits der Pflege, also alle Arbeitgeber, meinetwegen bis Ende März oder wie immer man das zeitlich begrenzt definiert, fragen dürfen, wie wir es ja im Restaurant auch machen. Wird ja auch gefragt, geimpft, genesen oder getestet. Darf der Arbeitgeber die Frage auch stellen?
Wie ist Ihre Haltung?
Ich tendiere zunehmend zu ja.
Und Sie, Herr Wissing, eigentlich hatte ich Sie gefragt. Ja,
also ich frage mich, was man damit bezwecken will. Was soll das dann auch der nächste Schritt sein, wie man dann auf Arbeitnehmer Druck ausübt? Ist das die nächste Gruppe, die unter Druck gesetzt werden soll? Oder warum soll man diese Frage?
Die Frage ist doch, wissen Sie, mein Verständnis von Freiheit heißt im Zweifel nicht irgendwie, ich gucke nur auf mich, sondern mein Verständnis von Freiheit
heißt... Was macht der Arbeitgeber mit der Information? Das wäre doch interessant.
Mein Verständnis von Freiheit heißt, ich habe irgendwie auch eine Verantwortung für meinen Nebensitzenden auch im Büro.
Absolut.
Oder in der Montagehalle oder auf Montage, wo immer ich unterwegs bin. Ja. Und damit ist das schon auch die Frage, diese Verantwortung drückt sich ja dann irgendwann in so einer Pandemie zumal. Wir sind ja nicht in Normalsituation, wir sind in der schwersten Krise dieses Landes.
Ja, aber sagen wir mal, was macht der Arbeitgeber mit der Information? Heißt,
ja, die Frage ist doch zum Beispiel, welche Schutzkonzepte brauche ich in einem Großraumbüro? Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50% nicht geimpft sind. Das macht doch einen enormen Unterschied.
Herr Cellig, Sie wollten was dazu sagen, aus der Sicht des Mediziners.
Ja, also Impfpflicht ist natürlich in dieser Konstellation schon die Kapitulation des guten Arguments. Dann haben wir es nicht geschafft, die Menschen zu überzeugen. Von daher ist es nicht schön, aber ich denke...
Vielleicht ist es auch nicht zu schaffen in dieser zersplitterten Informationsgesellschaft, wo jemand auf Augenhöhe einem Wissenschaftler sagt, habe ich bei Facebook gelesen und sich damit in die Position bringt, Cellig, du kannst studiert haben ohne Ende. Ich habe bei Facebook gelesen, ich werde unfruchtbar oder zu viele Tote.
Genau, und dann kommen wir an den Punkt, wo wir abwägen müssen, wann ist diese ganze Desinformation so ein großes Problem geworden, dass wir den Fremdschutz jetzt höher priorisieren müssen, abwägen müssen.
Sind wir nicht an dem Punkt?
Das werden die Zahlen zeigen, wenn tatsächlich in Pflegeheimen zum Beispiel wieder diesen Weg über ungeimpfte Pfleger die Infektionen in die Pflegeheime getragen werden und dort auch zu Konsequenzen
und
führen.
Und zu dem Punkt, jetzt Spitzmaßnahmen in der Firma, in der Redaktion zuzuschneiden, die Situation im Großraumbüro, wie geht es in der Kantine zu, wären Sie auch dafür, Herr Spahn sagt, er tendiert dazu, das für eine bestimmte Zeit aufzuheben, dass ein Arbeitgeber ein Recht bekommt. Also, Frau Ammann, Sie können sich schon mal auf die Frage vorbereiten, wie man es im Spiegel Hauptstadtbüro, da sind Sie die Chefin, wie man es da handhabt. Sind Sie dafür?
Also im medizinischen Bereich macht das aus ganz pragmatischen Gründen Sinn. Jemand, der nicht geimpft ist, der sollte nicht immunschwache Menschen pflegen, der sollte nicht Hochbetagte pflegen. Es gibt ja ganz sensible Bereiche.
Sie fragen und dürfen fragen?
Ja, Sie dürfen fragen. Das ist im Gesundheitsbereich geregelt. Gut.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ein großes Büro des Spiegel in Berlin, lauter selbstbewusste Individuen, die da vor sich hinschreiben. Haben Sie auch die Sehnsucht, Sie fragen zu dürfen, bist du geimpft oder nicht geimpft?
Wir machen das sogar. Allerdings machen wir es anonym. Also wir haben ein Infometer im Intranet. Das kam allerdings, ich meine, unser Hauptstadtbüro ist ja klein verglichen mit der Zentrale in Hamburg. Dort hat das angefangen. Dort haben wir einen Infometer im Intranet eingestellt, wo jeder dann anklicken kann, sozusagen, ich bin geimpft, ja, nein. Und dadurch haben wir erfahren, dass mittlerweile im Spiegel, ich weiß die Zahl für Hamburg jetzt nicht, aber in Berlin sind wir bei, glaube ich, 86%. Und das Problem ist da aber, dass wir nicht wissen, wer genau auf dieser Liste steht.
Dann frage ich Sie doch mal.
Das ist halt so ein bisschen absurd. Ne? Ich wäre dafür, dass wir das wissen dürfen. Ich hätte da kein Problem mit. Aber bevor ich jetzt hier als die Verbots- und Kontroll-Troller in der Runde dastehe, möchte ich noch mal sagen, ich verstehe Ihre Haltung, dass Sie auf Überzeugung setzen wollen und dass sie lieber die Leute freiwillig zum Impfen bringen wollen. Ich finde, das ist ein absolut an sich richtiger und vernünftiger Ansatz. Wovor ich Sorge habe, ist, dass wir, aber weil man davor zurückscheut, auf Druck auf die Leute auszuüben, dass wir in ein paar Monaten da stehen, haben vielleicht eine neue Variante aus einem Entwicklungsland, wo die Impfquote irgendwie bei 5% liegt und gegen die wirkt vielleicht die Impfung bei uns nicht. Und dann haben wir auf einmal eine komplett andere Situation, wo womöglich eine Impfpflicht diskutiert wird, eingeführt wird. Und dann werden die Leute sagen, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollen, ha, wir haben es doch immer gewusst, ihr wolltet die Impfpflicht, jetzt kommt er an, jetzt tut ihr so, als sei es eine neue Lage. In Wirklichkeit habt ihr immer vorgehabt, diese Impfpflicht einzuführen. Und die Argumente, die Sie jetzt völlig zu Recht für die Freiheit bringen, die fliegen Ihnen dann um die Ohren, weil Sie nämlich dann in der Situation sind. Und das ist kein ganz, ehrlich gesagt, ganz unrealistisches Szenario.
Herr Spahn, haben Sie die Nerven, das stehen zu lassen? Wir können es dann besprechen, aber Sie haben ja was zum Nachdenken mitbekommen. Ja, Brigitte, du warst unterwegs und hast auch jetzt während der Sendung noch mal gesammelt, den Arsch in der Hose, das betraf Politiker, die den Mut haben, eine Impfpflicht zu fordern, anstatt durch die Hintertür zu kommen. Das haben wir eben schon gehört. Hast du eigentlich bei deiner Reise Unterschiede gemerkt? Du warst ja in ganz Deutschland unterwegs, wie mit Corona umgegangen wird.
Ja, natürlich geht man irgendwie da rein und hat alles an Bord. Man hat die Schutzmasken an Bord und da guckt man, wie sind die Bedingungen. Und in der ersten Stadt, das war in Naumburg an der Saale, sind wir ohne Maske auf den Markt gegangen und haben uns wohlgefühlt. Zwei Tage später waren wir dann in Bayern, Neuburg an der Donau, und da auf einmal mussten wir Masken tragen, ist da links im Bild, und witzig war, auf dem Markt Maske tragen, und sobald man das rote Pflaster verlassen hat und auf dem grauen Pflaster war, durfte man die Maske wieder abnehmen. Also das zu verstehen ist sicherlich auch für die Menschen, die da leben, nicht so ganz easy. Aber das Ordnungsamt war da und hat kontrolliert.
Ihr habt euch dran gehalten.
Natürlich.
Brav.
Auf jeden Fall. Genau.
Was ist heute los?
Ja, heute habe ich auch so das Gefühl, dass die Sehnsucht nach der großen Freiheit, dass die da ist und dass die Menschen sagen, wir haben uns impfen lassen, wir haben unseren Teil beigetragen, wir möchten jetzt unsere Freiheit haben. Und ich finde, dass der Ton auch bei uns im Netz, im Gästebuch rauer wird. Ein Beispiel habe ich ausgesucht, der ist noch vorsichtig und jetzt ein bisschen eilig. Es ist Siegfried Dengler, er schreibt im Gästebuch: Ich will in kein Restaurant, in dem auch nur Getestete sind, von denen ich nichts weiß. Ich will auch nicht im Sportstudio trainieren, wo Ungeimpfte mittrainieren. Also da ganz klar, ich will meine Freiheit haben. Hier ist die Meinung von Swantje Buchin. Sie sagt, in allen Bereichen, in denen Menschen zusammenkommen, sollte flächendeckend 2G gelten. Personal sollte auch geimpft werden. Also auch da steigt ein bisschen der Druck. Aber natürlich fragen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was macht das mit der Gesellschaft? Wie verändert sich das Klima? Heike Heidenreich schreibt, zwischen Geimpften und Ungeimpften erscheinen jetzt immer mehr Hasskampagnen. Erschreckend, wie die Spaltung zunimmt. Und ähnlich klingt es auch bei Lila Gazania. Sie schreibt, tolle Aussichten, wenn gesunde Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, ausgegrenzt werden. Was für eine Gesellschaft wollen wir dann sein? Trotzdem muss man auch sagen, dass die Menschen das umtreibt, wir sollten das Impftempo erhöhen, aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Vielleicht dazu noch eine ganz kleine Geschichte aus Bayern. Da habe ich eine Frau getroffen, die freute sich auf das Wochenende, weil da so eine ganz niederschwellige Impfaktion in der Markthalle war. Und sie sagte, super, ich gehe dahin, nehme Freundin mit, wir lassen uns impfen. Aber hier zum Beispiel ist die Meinung von Nele Hartmann. Sie hat bei uns ins Gästebuch geschrieben, leider verkommt die Impfung gegen Covid-19 mittlerweile zur Ramschware. Eine Impfung gehört weder to go auf den Marktplatz noch in die Fußgängerzone oder ins Fußballstadion.
Das ist interessant, ne? Dass man damit die Wertigkeit herabstuft. Herr Dr. Celik, können Sie dem was abgewinnen? Also Impfung sollte entweder im Impfzentrum ein Akt sein, für den man sich entscheidet, oder mindestens beim Arzt und nicht mal eben so mit einem Flyer in einem Pieks.
Ich glaube, da hat sich jemand sehr engagiert und sich einen Termin um einen Termin bemüht, hat ihn sehr viel Kraft gekostet, und jetzt wird das so niedrigschwellig angeboten und verliert dadurch seinen Wert.
Das kann natürlich auch sein.
Das Schöne an dieser Impfung ist ja eigentlich, der Akt selbst dauert Sekunden und schon ist es erledigt. Insofern ist das was, was man eben auch gut to go machen kann.
Mhm. Spannend fand ich auch nochmal, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Schwächsten gucken. Ihr habt ja eben auch über die Kinder gesprochen. Wir haben eine Großmutter, die hat uns berichtet, sie guckt auf ihren Enkelsohn, der ist gerade in die Schule gekommen, muss da jetzt stundenlang mit Maske sitzen, und sie macht sich so seine Gedanken, was bedeutet das für diesen jungen Menschen, wenn er in die Schule kommt, und sie schreit, Gertrud Boyska, hätten wir eine höhere Impfquote, würde die Schulanfängergeneration nicht traumatisiert fürs Leben. Ich appelliere an jeden, sich impfen zu lassen. Und vielleicht zum Schluss noch mal so ein kleiner Einblick da rein, wann man Covid für sich so richtig einschätzen kann. Und ich glaube, es sind vor allen Dingen, oder ich bin mir sehr sicher, es sind vor allen Dingen die Menschen, die daran erkrankt sind Und unser Zuschauer Carsten Arndt Böckhaus ist einer. Er schreibt: Bin im Dezember 2020 an Covid-19 erkrankt, dachte erst noch, das wird schon nicht so schlimm. Bin nun schon über 8 Monate krankgeschrieben und bin seit 4 Wochen erneut in der Klinik und schreibt dann auch noch ein bisschen weiter später in seinem Text, das ist nicht lustig.
Danke für diesen Überblick und auch für das letzte Statement. Tja, wann bitte ist das Ganze vorbei? Das fragen Kinder an, die jetzt schon 1,5 Jahre ihres Lebens mit Maske rumlaufen. Aber es fragen eben nicht nur Kinder. Und die Antwort ist entweder eine gesellschaftspolitische oder eine medizinische.
Wir werden mit dieser ganzen Corona-Geschichte einfach leben müssen. Da kommen wir nicht drum rum.
Aber wann erklärt die Politik die Pandemie für beendet? Der stellvertretende Ministerpräsident von NRW, Joachim Stamp, will den Tag der Freiheit ausrufen, am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober.
Alle Beschränkungen werden aufgehoben. Alle sind für sich selbst verantwortlich.
Großbritannien hat schon am 19. Juli den Tag der Freiheit gefeiert, auf Englisch Freedom Day. Die Maskenpflicht gibt es nicht mehr, Nachtclubs sind wieder geöffnet, große Veranstaltungen erlaubt.
Würden Sie sich so etwas für Deutschland auch wünschen?
Ja, uneingeschränkt ja.
Warum?
Weil ich ein freier Bürger bin. Ich möchte frei leben in dem Land, wo ich zu Hause bin. Ich möchte nicht gegängelt werden.
Frau Wissler, was sagen Sie diesem Bürger? Sind Sie auch für einen Freedom Day, wo die Gängelung aufhört, so wie er es sieht?
Nein, und wir sehen ja auch in Großbritannien, wo das hingeführt hat. Ich bin dafür, dass man schrittweise Dinge öffnet und nicht auf einmal und dann schaut, was passiert. Und die Frage, wann ist die Pandemie vorbei, ist natürlich auch eine Frage. Wir haben jetzt sehr viel über Deutschland gesprochen, über die Impfquote in Deutschland. Aber eine weltweite Pandemie muss man natürlich auch global bekämpfen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, die Impfquote bei ja, unter 5% liegt, dass auf dem ganzen afrikanischen Kontinent weniger Menschen geimpft sind als hier in Deutschland, dann ist das natürlich ein riesiges Problem, dass wenn hier alle geimpft sind, aber das Virus sich weiter verbreitet und eben auch Mutationen entstehen können, die am Ende impfresistent sind, dass das dazu führen kann, dass eben das Virus hierher zurückkommt. Und deswegen ist es so wichtig, eben auch über die Grenzen hinauszuschauen und zu sagen, ähnlich wie beim Klimawandel, eine weltweite Pandemie lässt sich nicht alleine national bekämpfen. Und ich will nur auf eines noch aufmerksam machen, das ist eben wirklich die Frage von Long-Covid, von den Menschen, die wirklich lange auch Schäden haben durch das Virus. Um die müssen wir uns kümmern. Das Gesundheitssystem ist nicht vorbereitet darauf. Und das sind eben auch Menschen, auch Kinder, die daran erkranken können. Von daher halte ich nichts von einem Freedom Day, sondern ich bin der Meinung, wir müssen jetzt die schützen, für die es kein Impfangebot gibt. Und deswegen bin ich vollkommen dagegen, dass es jetzt zu einer ja, Durchseuchung von Kindern und Jugendlichen kommt, sondern da müssen wir jetzt Solidarität mit denen üben, die so viel die Einschränkungen hatten und die Kinder und Jugendlichen schützen. Weil auch wenn sie vielleicht keinen schweren Verlauf haben, dann gibt es eben trotzdem eben die Möglichkeit von Long-Covid. Und wir wissen aus den USA, dass auch Kinder an Covid sterben und die müssen wir jetzt schützen.
Herr Wissing, der Vorschlag stammt von Ihrem FDP-Kollegen in Nordrhein-Westfalen, Herrn Stamp. 3. Oktober ist vorgeschlagen. Muss man das ein bisschen tiefer hängen? Sind Sie da vorsichtiger als Herr Stamp?
Also was Joachim Stamp damit erreichen wollte, ist, dass er den Leuten, die Leute abholt, die klar sagen, wir können nicht ewig darauf warten, unsere Freiheit zurückzubekommen. Das macht was mit Menschen. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass wir auch Folgeschäden haben bei älteren Menschen, bei jungen Menschen, die nicht einfach verschwinden werden, wenn wir irgendwann diese Maßnahmen wieder zurücknehmen. Es war von vornherein klar, dass wenn diese Maßnahmen angeordnet werden, dass die Politik sich schwer tun wird, sie zurückzunehmen. Es ist viel einfacher, Freiheit einzuschränken, als die Einschränkungen wieder zurückzunehmen, weil das auch sehr viel Verantwortung voraussetzt. Es ist aber gesagt worden, wenn wir allen ein Impfangebot gemacht haben, dann kehren wir zur Normalität zurück. Ende September soll jeder ein Impfangebot gehabt haben. Dann kann die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass sie zu einer Normalität zurückkehren. Und das, was Joachim Stamp sagen wollte, wollte daran erinnern, dass diese Zusage gemacht worden ist. Und viele Menschen.
Er hat was vorgeschlagen. Es ist ja nicht nur eine Erinnerung, sondern er hat.
Das kann ein Weg sein.
Gesagt, wir von der FDP jedenfalls in Nordrhein-Westfalen wollen diesen Freedom Day. Schluss, wie das Dänemark übrigens auch macht, ab 10. September.
Und viele Bürgerinnen und Bürger Blasberg sehen sich genau nach so etwas. weil sie sehen, wie in ihrem Umfeld Menschen leiden unter all den Maßnahmen. Und die Frage bleibt ja immer offen, wann kehren wir eigentlich zu dieser neuen Normalität?
Vielleicht wollen Menschen davon auch ihre Wahlentscheidung abhängig machen. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wo man sagt, bei der FDP, also wir machen einen solchen Vorschlag. Wir sehen zumindest ein pädagogisches Ende dieser Corona-Maßnahmen, Herr Spahn. Auch Sie wählen gewählt oder nicht gewählt in 4 Wochen. Inwieweit beeinflusst das Ihre Haltung zum Beispiel zu einem Freedom Day? Das ist ja nicht nur in England so. Ich habe es eben gesagt, auch in Dänemark passiert das.
Nun, zuerst einmal, also vorneweg, die Maßnahmen, die wir machen, die Beschränkungen, die fallen ja niemandem leicht. Das waren die größten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und sie sind, niemand hat da Freude dran, weil ich manchmal so lese, die wollen doch am liebsten den Zustand erhalten und behalten. Also ich will so schnell es geht raus aus diesem Zustand, aber eben verantwortungsvoll. Und wir sehen im Moment, Herr Czelik hat darauf hingewiesen, eine Pandemie der Ungeimpften. Die Zahl der Ungeimpften ist noch so groß in Deutschland. Und das war das Hauptargument seit Beginn der Pandemie für die Maßnahmen, dass wenn dann einfach mit dieser Delta-Variante, die viel ansteckender ist, alle Ungeimpften binnen Tagen, Wochen, kurzer Zeit sich anstecken, und das wäre dann wahrscheinlich, wenn wir überhaupt auf gar nichts mehr aufpassen, dass dann das Gesundheitswesen wieder über das Limit hinauskommt. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, aber dann droht wirklich nochmal Belastung, Überlastung. Das kann man alles modellieren, das kann man sehen. Das
kein ist nicht, Freedom Day das ist mit nicht, Jens Spahn.
Doch mal eben, der entscheidende Unterschied zu Dänemark und Vereinigten Königreich, gibt ja einen entscheidenden Unterschied. Es ist ja nicht so, dass die einen Schritt gehen, den wir, die haben einfach mindestens 10% höhere Impfquoten. Und im Vereinigten Königreich haben die Grundimmunität in der Bevölkerung auch mit einem ganz anderen Weg erkauft. Die haben eine fast, also eine über 90-prozentige Immunität, vor allem auch durch Infektionen, nur teuer erkauft, nämlich mit Menschenleben. Im Vereinigten Königreich sind in den letzten 18 Monaten bezogen auf die Bevölkerungsgröße mehr als doppelt so viele Menschen gestorben wie in Deutschland. Wären wir deren Weg gegangen, hätten wir 100.000 Tote mehr. So, mit dieser Politik, die eben viele Infektionen in Kauf genommen hat, hat das Vereinigte Königreich eine höhere Grundimmunität als wir. Das stimmt. Vor allem auch durch Infektionen, nicht nur durch Impfung. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, wann ist Freedom Day?
Wann ist Freedom Day?
Da sind wir wieder beim Thema Impfung. Das ist nämlich eben nicht nur eine Entscheidung des Einzelnen, oder die den Einzelnen betrifft. So, es ist eine persönliche Entscheidung des Einzelnen, aber sie betrifft eben auch uns alle, weil die Frage, wann wir rauskommen in Normalität, viel damit zu tun hat, welche Impfquote wir erreichen. Und wir brauchen noch gut 10% mehr, um auch mit der nötigen Trittsicherheit in noch mehr Freiheit gehen zu können. Letzter Gedanke, wir haben doch auch schon ziemlich viel Alltag zurück. Also wenn ich im Moment unterwegs bin, klar, es gibt immer noch Abstände, bestimmte Regeln, aber alles in allem haben wir doch im Vergleich zu den letzten 2 Wellen, überlegen Sie sich doch mal eine Welle, die 3. Welle, mit der Inzidenz, die wir jetzt haben, wie wir ohne Impfungen jetzt ganz anders agieren müssten. Wir haben doch schon Deutschland ein ganzes Stück in die Freiheit zurückgeimpft. Freedom Day ist dann, wenn noch mehr Impfungen
gibt. Genau, wenn Sie denken, das war das Schlusswort, was Sie jetzt haben. Die Tagesthemen sind gleich dran und ich mache jetzt ein Experiment, ob Sie es in einem Satz zusammenfassen können, dem Ernst der Lage angepasst, keine Wer-mit-wem-Frage, sondern in einem Satz, was ist Ihre Lehre aus der Corona-Krise, was muss sich am dringendsten ändern? Frau Wissler.
Wir müssen das Gesundheitssystem besser ausstatten, wir müssen den Pflegenotstand bekämpfen und wir müssen die Menschen besser bezahlen und auch entlasten, die im Krankenhaus so viele Leben gerettet haben. Alleine Applaus reicht nicht und warme Worte, die brauchen gute Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.
Herr Wissing.
Wir müssen den Grundrechtsschutz in Zukunft ernster nehmen. Dazu gehört auch, dass der Staat sich so aufstellt, dass er alle technologischen Möglichkeiten nutzt, um Grundrechtseinschränkungen zu vermeiden, wo sie vermeidbar sind. Das heißt beispielsweise Infektionsketten digital nachverfolgen. Und wir müssen uns künftig so aufstellen, dass wir in solchen Situationen Impfstoffe schneller verfügbar machen und auch vor Ort die Impfstoffe näher zu den Menschen bringen und das viel früher.
Herr Dr. Czelik.
Die Politik braucht einen besseren Begriff darüber, was es bedeutet, im Gesundheitsbereich zu arbeiten. Es ist oft so, dass über Kapazitäten gesprochen wird und drohende Überlastung oder vermeidbare Überlastung. Und ich glaube, man macht sich kein klares Bild darüber, dass wir auch im Regelbetrieb schon immer sehr nah an der Kapazitätsgrenze arbeiten und keine Pandemie so aus dem Ärmel schütteln können.
Also, Frau Ammann, danke.
Also ich würde mir einen Freedom Day für Geimpfte wünschen, um vielleicht diese Frage erstmal zu beantworten. Freedom Day für Geimpfte wäre ziemlich leicht machbar. Was meine Lehre aus der Corona-Krise ist, der Staat wusste zu wenig und hat zu wenig geplant. Das würde ich mir besser wünschen.
Herr Spahn, 15 Freedom, Sekunden.
Freedom für Geimpfte war schon, die kriegen keine weiteren Ausgangs- und Kontaktsperren. Zweitens, vieles geht besser, aber ich wüsste kein anderes Land, in dem ich über die letzten 18 Monate lieber gewesen wäre als in Deutschland. Das will ich auch mal sagen. Es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber wir sind zusammen bis hierhin durch diese schwerste Krise gut durchgekommen. Was besser beim nächsten Mal? Mehr Vorsorge, Pandemieplanung, in der Not kaufen kostet mehr. Und ein ganz neuer Gedanke vielleicht nochmal, wir sind viel zu abhängig von China geworden. Ich finde, das haben wir in dieser Pandemie auch erlebt. Das wäre noch eine ganze eigene Sendung wert.
Danke für diese Themenanregung, wird kommen. Finde ich spannend. Danke an diese Runde und Ingo Zamperoni in Hamburg wird uns jetzt sagen, womit er sich gleich bei den Tagesthemen beschäftigt.
Ja, wir schauen auf die Bundestagswahl. Der Wahlkampf-Endspurt hat begonnen. Besonders auf die Partei ihres Gastes Jens Spahn, die CDU. Die ja überhaupt die Union insgesamt um Platz 1 bangt. Wie will die Union den Abwärtstrend stoppen? Wird es dann einen Strategiewechsel geben? Gar wieder einen Lagerwahlkampf? Das schauen wir uns mal an gleich in den Tagesthemen.
Mit Ingo Zamperoni. Vielen Dank an diese Runde. Faktencheck morgen kurz vor Mittag. Wir sehen uns wieder nächste Woche 21 Uhr. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss.